Unser heutiges Thema ist der Weg, unser Weg zur eigenen PG Smart Card. Und nicht wundern, wir verwenden GNU-PG Smart Card genauso wie, also wenn wir GNU-PG Smart Card sagen, meinen wir auch genauso eine OpenPGP Card. Wir benutzen das halt sowieso. Genau. Ich bin der Volker Zeiss. Ich arbeite bei der Allianz Versicherung im Bereich von Public Infrastruktur. Und wir beide sind von dem Hackerspace aus Gotha, dem TIFIT. Und unsere Kontaktdaten stehen da auch nochmal. Der Martin darf sich selber vorstellen.
Ja, hallo, ich bin der Martin Bayer. Ich arbeite bei LinkSense Germany GmbH als Entwickler für RFID-Applikationen und bin genauso wie der Volker im TIFIT, im Verein aktiv. Könnt uns da gerne kontaktieren, wenn Fragen sind.
Genau, was wollen wir heute mit euch machen? Zuerst mal wollen wir unser Problem analysieren, was wir im Hackerspace haben oder hatten. Danach eine Lösungsidee skizzieren. Dann wollen wir schauen, wo bekommen wir solche Smart Cards her? Was mache ich dann mit den Smart Cards, wenn ich die habe? Die muss ich ja irgendwie, muss ein bisschen Software drauf, ein bisschen Zertifikate drauf. Und dann wollen wir gucken, was haben wir bis jetzt mit erreicht mit unserem Projekt und wo wollen wir noch hin? Genau. Das war eigentlich der Grund, warum wir mit unserem Projekt angefangen haben. Wir haben festgestellt, dass selbst bei uns im Hackerspace wir es einfach nicht schaffen, dass wir verschlüsselt kommunizieren können. Also, dass jeder mit jedem verschlüsselt kommunizieren kann. Deswegen haben wir uns mal alle zusammengesetzt und haben mal versucht zu analysieren, was ist eigentlich genau das Problem. Und haben halt festgestellt, meistens benutzen wir E-Mail so als Kommunikationsmedium. Und die meisten von uns benutzen GNU-PG, aber halt nicht auf dem Mobiltelefon. Aber meistens schreiben die Leute, lesen E-Mails, schreiben E-Mails mit ihrem Mobiltelefon und dann geht es immer, ja, du hast die E-Mail verschlüsselt, ich kann die jetzt am Mobiltelefon nicht lesen, ich schicke sie nochmal unverschlüsselt und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und genau. Warum benutzen die Leute kein PGP auf dem Mobiltelefon? Ich weiß nicht, wer benutzt von euch PGP auf dem Mobiltelefon? Nicht so viele. Und das ist schon ein bisschen schmerzhaft, oder? Genau. Also ich habe hier die drei Probleme quasi skizziert. Zu einem muss man seinen privaten Schlüssel ja irgendwie schützen auf dem Gerät und eine 20-stellige Passphrase eingeben ohne Keyboard ist nicht schön. Dann, was der Kollege schon gesagt hat, synchronisieren zwischen Rechner und dem Mobiltelefon ist halt kompliziert. Ich muss es mal exportieren. In den verschlüsselten Export muss ich wieder importieren und so weiter, hin und her. Das nächste Problem, was bei uns manche hatten, war: Oh, Android von Samsung, irgendwie vertraue ich dem nicht so richtig. Will ich da wirklich meine privaten Schlüssel drin haben? Lieber nicht. Also haben wir uns überlegt, was könnte die Abhilfe sein? Benutzen wir einen Secure Token. Das sind jetzt zwei Beispiele. Das ist einmal quasi so ein YubiKey als Schlüsselanhängerformat und einmal eine Smart Card. Genau. Der Vorteil ist halt, dass der Private Key auf dem Token ist und nicht auf dem Endgerät. Ich habe jetzt mal eine Gegenüberstellung gemacht. Quasi GNU-PG verwenden auf dem Mobiltelefon mit und ohne Secure Token. Auf der linken Seite sehen wir das. Ohne, also Schlüssel ist auf dem Gerät, ich muss eine lange Passphrase eingeben und ich habe das Synchronisationsproblem. Mit Token habe ich den Schlüssel auf dem Token. Ich muss jetzt nur noch eine sechsstellige oder vier, achtstellige PIN eingeben und ich habe das Synchronisationsproblem nicht mehr. Weil wenn ich jetzt den privaten Schlüssel verwenden will an meinem Smartphone oder an meinem Laptop, dann nehme ich einfach den Token und stecke ihn halt da rein oder halte ihn dran. Wir haben uns dann überlegt, wenn wir so einen Secure-Token einsetzen wollen bei uns im Hackerspace, was muss der eigentlich alles können? Da wir hauptsächlich E-Mails schreiben und auch ein paar Messenger wie Jabber XMPP benutzen, haben wir uns halt die folgenden Punkte überlegt. Es sollte GNU-PG können, weil die meisten benutzen einfach schon GNU-PG. Es sollte mindestens ein Instant Messenger funktionieren damit. Es muss kompatibel sein mit dem PC, aber auch mit dem Smartphone. Darum geht es ja vor allem. Ein Passwort-Safe wäre irgendwie nett, weil manche benutzen irgendwie Passwort-Safe auf ihrem Mobiltelefon. Wäre auch ganz schön, wenn das mit einem Token entsperrbar wäre. Und natürlich sollte es so offen und frei wie möglich sein. Und wie in der Sicherheit immer, wir müssen das irgendwie updaten können, wir müssen Bugs fixen können. Und es muss halt auch, wäre schön, wenn es erweiterbar wäre, damit wir halt sowas machen können wie noch zusätzlich zu der KnuPG Smartcard ein One-Time-Passwort oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder möglicherweise auch ein X509-Infrastruktur-Smartcard oder Token. Damit das bei uns sich halt alle leisten können, haben wir so gedacht, so ungefähr 20 Euro wäre so das Limit, was wir uns selber gesetzt haben, so ein Token zu besorgen. Und jetzt werden wir ein bisschen beleuchten, welche Token wir in Betracht gezogen haben und was an denen gut oder schlecht ist. Das macht jetzt der Martin.
Ja, genau. Also wir haben dann mal angefangen, kleine Internetrecherche, was gibt der Markt aktuell her, wenn man irgendwie GNU-PG und Smartcard miteinander benutzen möchte. Und dann findet man eigentlich relativ schnell diese OpenPGP Smartcard, die quasi von und mit Zeitkontroll entwickelt wurde. Und wir haben die volle Unterstützung für GNU-PG. Wir haben die Möglichkeit, Instant Messenger zu benutzen. Mit dem Smartphone kann man das nur sehr kompliziert benutzen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, einen eigenen Treiber, eine USB-Schnittstelle und dann noch ein Kartenlesegerät. Also es ist nicht wirklich benutzbar. Deswegen haben wir hier auch ein rotes X. Passwort-Safe kann die Karte auch. Und so offen und frei wie möglich ist es halt absolut gar nicht, weil es ist alles closed source, keiner kann reingucken. Man muss voll vertrauen, was dort die Leute entwickelt haben. Und Update und erweiterbar ist es quasi nicht für einen selber, sondern maximal, dass der Hersteller das irgendwie mal aktualisiert. Und als weiteres Beispiel gibt es den YubiKey. Das ist schon ein bisschen besser. Der kann auch GNU-PG, Instant Messenger und Password Safe. Und so offen und frei wie möglich und Update und erweiterbar haben wir hier mit einem gelben Haken versehen, weil es anfangs zwar eine Developer-Edition gab von diesem Gerät, wo quasi der Hersteller einem auch den Key mitgegeben hat, dass man da später ein eigenes Applet drauf installieren kann. Aber aktuell gibt es hier nur noch also beziehungsweise bin mir nicht ganz sicher, es gibt eventuell die Developer-Edition noch, aber standardmäßig bekommt man den Key quasi nicht mit. Man kann das Gerät also auch nicht mehr aktualisieren. Ja, und ein anderes Problem sehen wir eventuell hier. Wir haben es mal ein bisschen vergrößert dargestellt, auf der vorherigen Folie war es auch schon. Der kostet aktuell ungefähr 54 Euro, wenn man hier in einem deutschen Shop bezieht. Und von daher ist er in unserer Analyse erstmal rausgefallen. Beziehungsweise er kann relativ viel, Update und erweiterbar ist verbessert. Also kam die Idee auf, vielleicht können wir das auch irgendwie selber machen. Irgendwie selber eine Java Smartcard hernehmen, weil der YubiKey basiert quasi auf einer Java Smartcard. Also die Technik da drinne ist quasi die gleiche wie bei einer Java Smartcard. Und das Applet ist Open Source von YubiKey, also das wurde zur Verfügung gestellt. Die haben eine ganze Weile eng mit der Open Source Community zusammengearbeitet und haben da viel veröffentlicht und jetzt sind sie wieder ein bisschen in die Closed Source Schiene abgerutscht. Und also Analyse, wo bekommen wir jetzt eine Smartcard her? Internetrecherche. Man landet dann relativ schnell bei chinesischen Händlern und landet dann auf so Shops wie Alibaba. Da bieten halt viele Shops an. Und da gibt es ja aber Smartcards und mit Magnetstreifen. Das hat uns ein bisschen gewundert. Den brauchen wir nicht. Warum ist er da drauf? Also haben wir mal den Händler angeschrieben. Und haben ihn halt mal gefragt, wir suchen eine Java Smart Card und wir suchen eigentlich auch eine neuere als in dem Shop angebotene, weil das war eine ziemlich alte. Und den Händler angeschrieben und auch eine Antwort bekommen mit einem Katalog. Zumindest hat der Händler es Katalog genannt. Gekommen ist dann das. Es ist ein Datenblatt für Java Smart Cards. Und falls man es auf dem Bild noch nicht groß genug sieht, eigentlich ist das ein geheimes Datenblatt und kein Katalog. Also haben wir den Händler nochmal angeschrieben und er hat uns dann auch Karten geschickt, aber teure Versandkosten, also $40 Versandkosten. Also kam der Kartenpreis dann schon irgendwie ungefähr so auf 10 Euro mit den Versandkosten zusammen. Und es stellte sich heraus, die Karten kamen nicht in dem Zustand, in dem wir sie haben wollten. Also der hat die vorpersonalisiert, diese Java-Karten, und die waren aber für unsere Zwecke nicht nutzbar. Die waren mit dem falschen Protokoll vorinitialisiert. Sie sind nutzbar am PC, aber auch nicht am Smartphone. Und haben wir nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Händler und das ging eine ganze Weile hin und her. Irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass er nochmal Karten schickt und er hat dann auch behauptet, das sind dann die richtigen. Und die zweite Chargekarte, die kam dann komplett uninitialisiert. Und da hatten wir ja den Vorteil, wir hatten ja schon den Katalog. Und der Katalog hat uns dann geholfen, wie man so eine Karte initialisiert. Und der Benefit war halt, wir konnten sie nach unseren Wünschen initialisieren. Und irgendwie wurde uns dann auch so langsam klar, wofür sind eigentlich diese Smart Cards und wofür ist der Magnetstreifen. Und na, wir können ja da eventuell nachher mal eine kleine Umfrage machen, was ihr so denkt, wofür das da ist. Und ja, also wir haben die dann initialisiert und unsere eigenen Keys. Und ja, also ich würde sagen, du übernimmst nochmal.
Genau. Wir haben, genau, also wir haben die Karten initialisiert. Und darauf wollen wir jetzt gar nicht so genau eingehen. Das ist relativ technisch und dann braucht man auch ein paar Tools auf seinem Rechner. Wir haben aber aus dem Grund, damit ihr das nachbauen könnt, eine Webseite gebaut. Da seht ihr hier die URL und da ist beschrieben quasi, wenn man so Java Smart Cards hat, Ruhe, wie man die dann beschreibt und wie man auch das GNU-BG Applet aufspielen kann. Wir haben vor, in Zukunft da noch ein bisschen mehr zu veröffentlichen auf der Seite, mehr Anleitungen und Videos. Und ihr könnt immer mal drauf gucken. Ich denke mal, die nächsten Wochen wird da noch ein bisschen mehr Content drauf kommen. Jetzt gehen wir so über, was haben wir bis jetzt erreicht. Wir haben jetzt quasi Java Smart Cards und ihr seht, alle Haken sind grün. Wir können jetzt unsere E-Mails auf dem Mobiltelefon verschlüsseln und auf dem Computer. Wir können unsere Instant Messenger Nachrichten verschlüsseln. Wir können unseren Passwort-Safe entsperren und es ist so offen und frei wie möglich und wir können Erweiterungen machen. Also wir könnten jetzt auf diese Karten, die wir haben, auch noch andere Applets aufspielen. Bei Java Smart Cards geht das, dann kann man mehrere Applets parallel haben und könnten die auch für verschiedene Sachen benutzen, wie zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist nochmal kurz zur Info von euch. Das ist ungefähr, das ist das, was wir getestet haben bis jetzt auf Android. OpenKeyChain arbeitet dann mit der Smartcard zusammen und bietet dann die Schlüssel quasi den anderen Applikationen an, wie K9Mail für Mails, den Passwort-Safe und Conversations für Jabber XMPP. Genau, und wir haben ein kleines Video für euch gedreht, damit ihr ungefähr mal seht, wie das aussieht. Wir haben jetzt quasi eine Nachricht, jetzt können wir auf den Schlüssel drücken, das Handy sagt, bitte Token auflegen, alles klar. Und die XMPP-Nachricht ist entschlüsselt. Genauso funktioniert es auch mit K9Mail für E-Mails. oder mit dem Passwort Safe.
Das ist meins. Was fehlt uns noch? Naja, wer sich ein bisschen mit den technischen Details von den OpenPGP-Karten oder den Smartcards auskennt, der weiß das vielleicht schon. Die Karten selber unterstützen einen 2048-Bit-Schlüssel in der Generierung. Und wir wollen aber in Zukunft bis zu 4096-Bit unterstützen auf diesen Karten. Und es gibt neue Generationen von den Karten, die das technisch hergeben. Allerdings müsste dieses Applet, das Java-Card-Applet, noch angepasst werden. Und wer sich da berufen fühlt, uns zu helfen, der darf das gerne tun. Und ansonsten ist das Ziel tatsächlich, viele Leute bezüglich dieses Themas aufzuklären, dass man eben PGP und Smartcard und am Telefon und am PC relativ einfach nutzen kann. Und das haben wir ja eben in der Demo eigentlich ganz schön gesehen. Die Smartcard wird ans Telefon gehalten und die ganze Magic passiert dann in Verbindung mit der Karte. Genau.
Ja. Zusätzlich habt ihr ja gesehen, es ist relativ schwierig, solche Java-Smartcards erstmal zu bekommen. Ich meine, ihr wollt ja nicht alle nochmal diese Odyssee mit den Händlern aus Fernost durchmachen. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir die Karten kann man auch genauso gut in Deutschland kaufen, aber die Hersteller hier wollen halt schon, dass man da größere 1000 Stück abnimmt. Und wir haben uns überlegt, dass wir eine kleine Firma gründen, ein paar tausend Karten kaufen und die dann halt relativ günstig in unseren eigenen Shop anbieten können. So, dass halt die jeder kaufen kann und vielleicht auch ohne Magnetstreifen. Genau. Ihr könnt jetzt gerne Fragen stellen und auch später sind wir unten im Zelt, in dem Zwischengang.
Genau. Interessant wäre nur, wie die Kommunikation dann vonstatten geht. Wenn man jetzt die Karte hat, wir waren ja vorhin zusammen, jetzt würde ich eine Message an jemanden schicken wollen, die jetzt verschlüsselt ist. Wie geht das dann vor sich?
Genau, das wäre jetzt genau ganz normales GNU-PG. Der einzige Unterschied ist, den wir jetzt halt haben, ist, dass der private Schlüssel auf der Karte ist und wir ihn halt einfacher handeln können und er wahrscheinlich auch etwas sicherer ist.
Das wäre auch mal eine Vorführung oder eine Demo, wie das dann geht.
Achso. Gut. Genau, das können wir dann unten machen im Durchgang.
Oder das.
Ich habe ja das dann auch. Ich glaube, der Kollege hinter Ihnen. Genau.
Vielleicht eine etwas einfache Frage. Braucht man für den PC dann noch ein extra Lesegerät und was würde das kosten zusätzlich dann?
Ja, also wenn man das am PC nutzen möchte, hat man dann zwei Varianten, zumindest bei der Karte, die wir momentan favorisieren, weil die zwei Interfaces hat. Ein kontaktbehaftetes und ein kontaktloses Interface. Kontaktbehaftetes Interface gibt es in den Business-Serien der Notebook-Hersteller manchmal schon dabei. Ansonsten ein kontaktbehaftetes Lesegerät gibt es so um 10, 12 Euro. Das ist noch, denke ich, zusammen mit der Karte erschwinglich. Und kontaktlose Lesegeräte, die so besser sind, sind so 40, 50 Euro, so ein kontaktloses Reader, womit das alles dann problemlos funktioniert. Und am Smartphone, die meisten heutigen Modelle bringen das halt mit, diese NFC-Schnittstelle, das reicht völlig aus. Ja, und an der Stelle auch gerne nochmal die Einladung, wir sind noch den ganzen Abend da und wen das interessiert, wir haben auch ein paar Karten dabei, ihr könnt auch Karten bei uns bekommen und wir können das auch gerne an euren Geräten ausprobieren, live, mit Handy oder Notebook oder mit beiden. Und wir sind auch morgen nochmal da. Also wen das interessiert und jetzt vielleicht gerade sein Endgerät nicht dabei hat, der kann gerne morgen das mitbringen. Wir sind wahrscheinlich auf dem Hof in dem Zelt zu finden. Da können wir das gerne zusammen ausprobieren und dann auch Nachrichten verschlüsseln.
Schön, ich werde gleich mal Anschluss runtergehen und dann meine Nachrichten verschlüsseln. Habe aber noch eine Frage. Ihr habt ja angeboten, dass man euch unterstützen kann. zum Beispiel eine OpenPGP-Cap-File zu schreiben. Jetzt frage ich mich allerdings, worauf beruht denn der bisherige Code? Ist es auch Open Source oder ist es von euch was Eigens entwickelt?
Ja, also ich hatte das sehr kurz nur erwähnt. Genau, der bisherige Code stammt weitestgehend von den Yubico-Entwicklern. Das OpenPGP-Applet ist quasi Open Source und das implementiert die OpenPGP-Karte in der Version 2.1. Mittlerweile hat sich dieser Standard, also der Standard an sich, der beschreibt, welche Befehle die Karte unterstützt, unterstützen muss, der Standard an sich ist frei. Nur nicht diese Karte, die dann dabei rausgekommen ist, die ist halt nicht frei. Und wir wollen quasi das OpenPGP-Applet, was es gibt, auf die neueren Versionen anpassen, weil es gibt mittlerweile der Standard in der Version 3.3 und unser Ziel wäre quasi, dass das OpenPGP-Applet, was frei zur Verfügung steht, dass das angepasst wird, dass es auch diesen Standard 3.3 unterstützt und eben auch 4096 Bitkeys generiert werden können. Und ja, also der aktuelle Code ist Open Source.
Bezüglich des Speichern des privaten Schlüssels auf der Smartcard. Soweit mir bekannt ist, verwendet man ja meist einen PIN und einen PUC. Und wenn die falsch eingegeben sind, dann ist ja an sich der gesperrt. Wie sieht das, also ist dann an sich der Schlüssel gelöscht oder wird er sozusagen beim Resetten des PUCs gesäubert? Also wie funktioniert das? Weil in eurer Demo habt ihr ja eigentlich keinen PIN eingegeben. Demzufolge könnte man euch auch einfach die Smartcard wegnehmen und dann eure E-Mails lesen.
Ja, also danke für die Frage. Die Demo war ein bisschen eingekürzt. Die PIN war quasi noch gecached, weil wenige Minuten zuvor die PIN eingegeben war. Die PIN muss normalerweise bei einer neuen Transaktion eingegeben werden. Bloß wenn man jetzt in kurzen Abständen Nachrichten bekommt, dann wird die vom Gerät gecached. Diese Zeit kann man zum Teil beeinflussen. Ich glaube, Standard sind 5 oder 15 Minuten, die es gecached wird. Also Karte wegnehmen kannst du quasi machen, aber nicht unsere Nachrichten lesen. Und zu der ersten Frage mit den Pins und den Pucks, das ist hier im Prinzip auch so. Nur die Begrifflichkeit PIN und Admin-PIN wird verwendet, aber ansonsten ist es in etwa diese PIN- und PUC-Sache. Ich gebe den PIN dreimal falsch ein und die Karte ist quasi gelockt. Dann habe ich noch die Chance, über den PUC den PIN zurückzusetzen. Und wenn ich den auch dreimal falsch eingebe, dann ist die Karte quasi für einen Angreifer unbenutzbar. Als Anwender kann ich vorher Sicherheitsvorkehrungen treffen und kann einen Reset-Mechanismus hinterlegen, dass ich quasi aus welchen Gründen auch immer geistig nicht ganz auf der Höhe, dass ich den PIN halt nochmal zurücksetzen kann. Oder was auch geht, ich kann die ganze Karte zurücksetzen, aber dann ist auch der Schlüssel weg. Also der Schlüssel verlässt zu keiner Zeit die Karte. Der kann da auch gar nicht extrahiert werden sozusagen. Also ich würde euch bitten, das Mikro mal durchzugeben.
Das schließt direkt an. Oh Gott, das heißt ich. Oh hier. Das schließt direkt an die Frage. Du hattest es auch vorhin schon gesagt, es sollen halt die 4096 Bit-Keys generiert werden. Das heißt, der Key wird immer auf der Karte generiert. Ich übertrage nicht meinen existierenden Key auf die Karte oder sowas, sondern ich habe immer diese eindeutige Zuordnung Key-Karte. Oder funktioniert das so?
Auch hier danke für die Frage. Das funktioniert so auch. Aber es gibt noch das zweite Szenario, dass ich den Key quasi auf meinem PC oder auf einem Endgerät, zu dem ich hohes Vertrauen habe, nach Möglichkeit halt offline und ohne Netzverbindung, ich kann den Key auf dem Gerät erzeugen, generieren und auf die Karte aufspielen. In diese Richtung, dieser Vorgang ist möglich. Nur andersrum, es ist eine Einbahnstraße. Also der Key auf der Karte verbleibt auf der Karte.
Wo wir gerade bei der Schlüsselerzeugung sind, wie sieht es aus mit ECDSA bzw. Curve 25519 Support?
Der ist aktuell nicht gegeben und soweit mir bekannt ist, der auch in dem OpenPGP-Standard, also in diesem Smartcard-Standard, noch nicht weiter verfolgt. So, wenn es jetzt keine Fragen hier, doch hier.
Das mit der 2000, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, ich vergesse die immer.
48.
48, danke. Das gilt aber nur, wenn der Schlüssel direkt auf der Karte generiert wird. Also wenn man seinen eigenen Schlüssel hochlädt und 4096 Bit-Schlüssel hat, wird der dann von der Karte unterstützt oder wird das generell nur unterstützt?
Also diese Variante, ich erzeuge ihn extern 4096 und lade ihn auf die Karte hoch, der wird aktuell schon unterstützt. Aber auf der Karte ein 4096er zu generieren, das geht nicht. Aktuell mit diesen Karten, die wir hier vorgestellt haben.
Gibt es da dann irgendein Maximum? Also jetzt 4096 hochladen scheint ja zu funktionieren und dann wie weit lässt sich das skalieren oder wie viel Platz ist da?
Also soweit mir bekannt ist das noch nicht implementiert für längere Schlüssel. Und ich würde wahrscheinlich auch, so ähnlich wie der Kollege jetzt hier schon hier vorne schon angedeutet hat, dann wahrscheinlich auf einen anderen, also Elliptic Curves würde ich dann wahrscheinlich auch bevorzugen, weil da eine kürzere Schlüssellänge die gleiche Sicherheit gewährleistet. Also jetzt kam hier die Frage, ob diese Software Open Keychain die Schlüssellängen unterstützt, und das ist der Fall. Die kann sowohl die 2048 als auch die 4096.
Genau. Ich hätte noch eine letzte Frage, ja. Und zwar nun, es wäre natürlich noch etwas schöner, wenn die Karte selbst auch Open Hardware wäre, ja. Denn ihr sagtet ja, wenn so und so oft die PIN und PUC falsch eingegeben wurden, dann ist der Key gelöscht. Ist jetzt eben die Frage, ob dem so ist. Also vor ein paar Tagen kam ja zum Beispiel raus, dass zumindest in China verkaufte Lenovo-Laptops Hardware-Backdoors haben. Und
ja, also die Frage ist ja Open Hardware, und bei Lenovo hat man ja festgestellt, dass da auch gelöschte Keys doch irgendwie nicht gelöscht sind. Ja, das wäre auch so unser Ziel, Open Hardware. Allerdings ist das wirklich sehr, sehr schwer realisierbar, weil die Chip-Hersteller sich da gar nicht in die Karten gucken lassen wollen. Also wenn irgendwie jemand sich berufen fühlt, Mikrocontroller besonders gut zu programmieren können und vielleicht den ISO 7816 und den ISO 14443A-Standard dort umsetzen möchte, der ist natürlich herzlich willkommen, uns zu zeigen, wie das geht. Ja, vielen Dank.